Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Alles Para. Wie ihr wisst, sind ja die Folgen immer zuerst beim Team Deutschland Paralympics Podcast auf dem Kanal zu hören. Also da gerne reinschalten und abonnieren, dann seid ihr ganz, ganz nah und als allererstes dran. Und ich wollte euch aber mal was fragen. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen riesigen Traum, ja? Und dann passiert eine kackblöde Sache, in dem Fall im Sport, ihr verletzt euch, und der Traum droht zu platzen. Wie würdet ihr damit umgehen? Kopf in den Sand? Zurückziehen? Jetzt erst recht Mentalität? Naja, alles irgendwie nachvollziehbar, wie Leon Genser damit umgegangen ist und was seine Verletzung jetzt für seinen Paralympics-Traum bedeutet. Das erfahrt ihr jetzt.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Die Saison geht los und er muss direkt verletzt runter von der Piste. Eigentlich sollte die Saison jetzt noch die Chance sein, für Leon Genzert auf den Paralympics-Zug mit aufzuspringen. Dann Anfang September der Schock. Der Monoskifahrer bricht sich das Schlüsselbein. Was das für seine mögliche Teilnahme an den Paralympics bedeutet, wie die Reha verläuft und wie er mental da durchkommt, erzählt er uns jetzt. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe. Wir haben es euch in der letzten Folge quasi brandneu schon erzählt. Leon Genzert hatte da sich im Training verletzt und mit etwas Abstand spreche ich jetzt noch mit ihm darüber. Deswegen danke Leon, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hi, kein Problem, freut mich.
Die Frage ist oft so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, sie passt dann jetzt dann doch umso besser. Wie geht's dir?
Ich würde sagen, verhältnismäßig geht's mir ziemlich gut. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es mir so schnell wieder gut geht. Also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt mental ist oder körperlich, es ist eigentlich beides eigentlich wieder im Normalzustand fast. Und die Verletzung ist sehr gut verheilt und ja, ich musste mich dann auch irgendwie damit abfinden, weil es gibt eh keine andere Wahl und man kann es dann eh nicht mehr ungeschehen machen und deshalb, ja, würde ich sagen, geht es mir verhältnismäßig ziemlich gut.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, auf beide Aspekte, die du genannt hast. Aber vorher noch mal vielleicht eine eher ganz doofe, praktische Frage. Im Alltag sitzt du ja im Rollstuhl. Wie bewegst du dich vorwärts mit dem gebrochenen Schlüsselbein? Muss man das nicht schonen und muss den Arm eigentlich ruhig halten, den einen? Geht das dann mit dem anderen alles gut genug?
Ja, also in der ersten Woche war das schon zum Teil eine Herausforderung, weil ich da so gut wie gar nicht den linken Arm belasten konnte. Nach der Woche ging es aber dann wieder ja, einigermaßen mit dem linken Arm, mit dem Rollstuhlfahren und mit Umsetzen und was auch immer. Gut, Umsetzen ist eh weniger ein Problem, aber vor allem das Fahren an sich ging dann nach einer Woche schon wieder einigermaßen mit dem linken Arm. Und das Gute ist, dass ich direkt operiert wurde und mir wurde da eine Metallplatte dann auf das Schlüsselbein gesetzt. Und dadurch musste ich den Arm jetzt nicht so ruhig stellen, wie wenn es konservativ behandelt wird und einfach in eine Schlinge kommt, sondern ich konnte ja den Arm den Umständen entsprechend gut benutzen.
Hast du noch andere Herausforderungen gemerkt so im Alltag, wo du gemerkt hast, oh, da wäre jetzt eigentlich der linke Arm, brauche ich ihn sonst doch mehr, als mir bewusst war vielleicht?
Ja, so Autofahren konnte ich am Anfang nicht, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Und das, finde ich, merkt man dann schon, weil ich dann doch, ja, mehr Auto fahre oder das ist mir dann bewusst geworden, dass ich doch recht viel mit dem Auto irgendwo hin muss und das ging dann nicht. Und jetzt inzwischen kann ich zwar wieder fahren, aber das Einladen vom Rollstuhl ist auch ziemlich schwer mit einem Arm oder fast nicht möglich, jetzt quasi wieder mit zwei Armen. Aber ja, ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Auto fahren kann und das war, glaube ich, schon so mit die größte Einschränkung.
Es freut uns natürlich erstmal zu hören, dass du, dass das so gute Fortschritte gemacht hat. Wie gesagt, gehen wir vielleicht gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber nochmal, oder erstmal müssen wir nochmal ein paar Wochen so ein bisschen zurück. Nimm uns nochmal kurz mit, weil wir das in der letzten Folge ja nur angerissen haben, das, was passiert ist. Aber nimm uns nochmal kurz mit, was eigentlich genau passiert ist. Wie kam es zu dem Schlüsselbeinbruch?
Ja, also wir hatten Anfang September unseren zweiten Lehrgang in Saas-Fee. Es war, glaube ich, zweiter oder dritter Trainingstag. Gute Bedingungen, also davor war es auch ziemlich gut und Piste war sehr hart. Das war dann vielleicht später ein Problem. Und ich habe ein oder zwei Trainingsläufe gemacht. Und im zweiten Trainingslauf bin ich gestürzt, aber da ist eigentlich nichts passiert. Da bin ich nur am Tor hängen geblieben, bin wieder aufgestanden, weitergefahren, habe auch nichts gemerkt, dass jetzt irgendwas wäre. Und dann bin ich auf einen Ziehweg zugefahren, wollte noch ein bisschen Schwung mit rübernehmen und habe dann meine linke Krücke wieder belastet. Und in dem Moment ist die Krücke dann einfach in zwei Teile zerbrochen. Und dann hatte ich halt nur noch den Griff von der Krücke in der Hand. Und habe dann gemerkt, es wird immer schneller, habe versucht, irgendwie noch abzubremsen. Und das hat dann leider nicht so gut funktioniert. Dann ist mir der Ski hinten rumgekommen, dann hat sich die Kante im Schnee eingegraben und dann wurde ich völlig abrupt einfach auf null abgestoppt und bin dann halt talwärts auf die Schulter gefallen. Und da habe ich dann direkt gemerkt, dass irgendwas ist. Was es genau ist, wusste ich in dem Moment noch nicht. Aber ja, so ist es passiert.
Was waren da so deine ersten Gedanken dann? Ne, du hast gesagt, du weißt nicht, was passiert ist, aber man spürt ja trotzdem, irgendwas ist nicht so richtig wieder da, wo es sein soll oder wie es sein soll.
Ja, also es war eigentlich im ersten Moment noch kein wirklicher Schmerz oder was auch immer. Also da war gar nichts. Das waren vielleicht so 5 Sekunden und dann auf einmal hat der Schmerz eingesetzt und dann halt richtig. Und ich konnte nicht ganz lokalisieren, wo es herkommt. Ich dachte erst, die Schulter wäre eventuell ausgekugelt, weil sich irgendwie alles ein bisschen lose und verrückt verschoben in der Schulter angefühlt hat. Aber dann recht schnell konnte ich auch sagen, dass es eher das Schlüsselbein ist, als dann meine Trainer unten waren. Dann, das war schon mal eine Beruhigung, sage ich mal, weil Schulter doch nochmal deutlich fataler gewesen wäre als Schlüsselbein. Und ja, ich war kurz ohnmächtig, ich weiß nicht wie lang oder wann genau, aber kurz danach und sonst, ich kann mich zwar auch an alles erinnern, also ich hatte jetzt irgendwie dann keine Gehirnerschütterung, ich weiß auch nicht woran es lag, aber genau so waren dann eigentlich die ersten Gedanken und es war sehr, sehr schmerzhaft, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Ich, fingers crossed, ich hatte es zum Glück noch nicht, irgendwelche Brüche. Ich glaube sogar noch nie. Doch, Leistenbrüche als Baby. Aber das lassen wir hier mal außen vor. Da kann ich mich auch jetzt nicht wirklich mehr dran erinnern, aber jetzt nicht durch Sport oder Ähnliches. Also ich meine alleine schon, dass das Gefühl ist ja total nervig. Du warst in einem schönen Sommerurlaub, kommst motiviert aus der Sommerpause wieder raus, gestärkt. Erstes Sommertrainingslager oder erstes Trainingslager nach dem Sommer. Bereit dich für die Paralympics zu qualifizieren und dann irgendwie so ein Scheiß. Aber du meinst ja eben schon, den ersten Schock, den hast du jetzt eigentlich erstmal gut verdaut so und guckst jetzt nach vorne oder wie würdest du es definieren?
Ja, also am Anfang war schon vor allem so im ersten Moment, als ich dann nochmal an meinem Krückski runtergeschaut habe, dachte ich mir so, wie blöd ist es eigentlich, dass jetzt quasi durch einen Materialfehler oder kann man gar nicht, oder Materialversagen kann man nicht unbedingt sagen, weil es ist ja beim Sturz passiert, die ist ja nicht einfach so zerbrochen, ich habe es halt nicht gemerkt, es ist halt total doof gelaufen. Kann halt immer passieren. Und im ersten Moment dachte ich mir halt natürlich auch, ach du Scheiße, jetzt erster Lehrgang, Paralympics-Saison, Start, jetzt den ganzen Sommer durchtrainiert dafür und dann sowas. Aber ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, man kann halt dann in dem Moment auch nichts mehr ändern und muss dann irgendwie schauen, wie man damit zurechtkommt. Und ja, das habe ich auch, ich hatte dann viel Zeit im Krankenhaus, mein Handy war kaputt, dementsprechend hatte ich da echt viel, viel, viel Zeit zum Nachdenken. Und ja, wie gesagt, sowas passiert halt, das ist nicht meine erste Verletzung, das ist eine ziemlich blöde Verletzung, aber für mich dann doch noch glimpflich ausgegangen, dass es halt nicht die Schulter war. Und ich werde halt versuchen, jetzt so schnell wie möglich irgendwie den Start wieder ins Skifahren zu finden und mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt.
Wenn nicht deine erste Verletzung, hast du gerade schon gesagt, was waren sonst noch so Rückschläge in deiner Sportlerkarriere bisher?
Also ich habe mir vor 4 Jahren mal beim Skifahren die Nase gebrochen. Dann habe ich mir vor 3 Jahren beim Skifahren beide Fersenbeine gebrochen. Oh. Dann hatte ich immer mal wieder eine Gehirnerschütterung, die mich dann ein bisschen länger rausgebracht hat. Und ja, einfach blöde Sachen, die beim Skifahren passiert sind, die dann immer einfach ein paar Wochen oder Monate zum Heilen gebraucht haben. Aber nichts Tragisches. Also ich würde sagen, das mit dem Schlüsselbein ist jetzt schon am nervigsten. Aber dadurch, dass es bis jetzt sehr gut verheilt ist, glaube ich auch, dass ich da keine Folgeschäden von tragen werde oder keine Einschränkungen. Und auch das noch eine recht harmlose Verletzung für mich dann ist.
Bring uns doch mal ganz kurz da auf den Stand, apropos Wochen und Monate. Was ist der Stand der Reha, beziehungsweise wie geht es da dann weiter und wann hoffst du wieder wirklich auf dem Monoski sitzen zu können?
Ja, also die ersten zwei Wochen war der Arm eigentlich hauptsächlich ruhig gestellt. Jetzt letzte Woche, also Ende der zweiten Woche, Anfang der dritten Woche, habe ich dann mit Physiotherapie angefangen, dreimal die Woche. Und da mobilisieren wir halt recht viel, dehnen wieder auf, weil natürlich auch ja, die Muskulatur wirklich sehr lange ruhig gestellt war. Und das merkt man dann ziemlich schnell, wie schnell die dann auf einmal verschwindet und wie auch alles dann, ja, es ist zum Glück noch nichts versteift, aber es ist alles nicht mehr so geschmeidig. Und da sind wir jetzt gerade dran, Aufbau, also wirklich wieder mit Krafttraining starten, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich hoffe, ich habe jetzt vor zwei Tagen mit meinem Trainer telefoniert, mit meinem Mannschaftsarzt wollte ich jetzt auch mal wieder telefonieren. Ich hoffe, dass ich Ende Oktober eventuell wieder langsam auf Ski kann. Das wäre schon cool, wenn nicht, dann irgendwie Anfang, Mitte November. Das wäre schon auf jeden Fall das Ziel, damit ich dann vielleicht noch mal 1-2 Trainings mitnehmen kann, bevor es dann in die ersten Rennen geht.
Die dann ja wiederum wirklich entscheidend werden für die Paralympics-Teilnahme oder nicht. Das müssen wir jetzt natürlich hier aus Sicht oder aus Ohr, wie sagt man, der Hörerinnen und Hörer fragen, die zuhören. Was bedeutet das dann für die Paralympics? Also letztendlich, umso mehr Training und Wettkämpfe du im Vorhinein jetzt gehabt hättest, umso besser. Aber am Ende kannst du ja trotzdem dann noch teilnehmen und hoffen einfach, dass vielleicht mit dem Quäntchen Glück du so durch die Saison kommst, dass die Ergebnisse stimmen, oder?
Ja, also ich würde auch mal sagen, dass der Zeitpunkt, wo es jetzt passiert ist, war blöd, aber es hätte auf jeden Fall blöder kommen können. Es war jetzt ganz zu Beginn der Saison, das heißt, ich habe halt noch diesen Spielraum. Das ist zwar jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, einfach sehr viel Training, was ich verpasse, aber es wäre zum Beispiel, wenn es jetzt Ende Dezember passiert wäre oder Anfang Januar, Anfang Februar, irgendwann später in der Saison, dann wäre es ein deutlich größeres Problem gewesen, weil entweder ich hätte die Rennen nicht fahren können, dann hätte ich schon ein Problem gehabt, oder es wäre halt irgendwie ja im Zeitraum der Paralympics oder davor passiert und dann hätte es gar keine Möglichkeit mehr gegeben. Also dann wäre es einfach aus gewesen. Und so ist es jetzt noch nicht. Und deshalb habe ich auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass ja, sich das irgendwie doch noch ins Positive entwickelt. Natürlich hätte ich das Training sehr gerne mitgenommen. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn man den ganzen Sommer drauf trainiert und in der Paralympics-Saison erst recht. Da will man dann nicht einfach mal 1-2 Monate gar nichts machen und zu Hause rumsitzen. Das ist, glaube ich, das Blödeste, was man da machen kann. Dazu kommt auch noch, dass jetzt bei den ersten Lehrgängen, wir hatten ein bisschen mit dem Dämpfer, mit dem Setup rumgespielt und das hat auch alles echt gut funktioniert. Und deshalb war ich da halt sehr zuversichtlich. Aber ja, das muss halt jetzt verschoben werden auf Oktober, November.
Wie du dich fit hältst und auch mit der Situation umgegangen bist oder ja auch umgehst, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir vom Podcast drücken dir natürlich die Daumen, dass das vielleicht dann sogar schon Ende Oktober wieder soweit ist. Und ich denke, alle, die zuhören, halten es da genauso. Wir sind uns auch sicher, du hast viele Genesungswünsche bekommen und wir wollen da in nichts nachstehen und haben uns deswegen nochmal was schicken lassen.
Hey Leon, ich der Chris vom Parasnowboard wünsche dir alles, alles Gute, schnelle Genesung, dass wir dich so schnell wie möglich wieder auf dem Schnee sehen und da gilt das Motto, come back stronger. Mach's gut.
Lieber Leon, gute Besserung an dich. Wir hatten jetzt zwar noch nicht so viel miteinander zu tun, aber trotzdem ist natürlich schade, wenn man hört von Wintersportkolleginnen und Kollegen, dass sich jemand verletzt und ich glaube, da kann man irgendwie auch immer mitfühlen selber als Sportler. Und da wünsche ich dir alles Gute, dass du gut durch die Zeit durchkommst, vor allem dich auch nicht verrückt machen lässt, sondern die Zeit so gut es geht, für dich nutzen kannst und ja, vielleicht sogar dann auch gestärkt aus der Zeit vorgehen kannst.
Moin Leon, wir kennen uns nicht persönlich, aber ich denke, wir sind alle durch diesen Podcast miteinander verbunden und auch ja durch das gemeinsame Ziel zu den Paralympics zu fahren. Und ich drücke dir alle Daumen, dass du wieder fit wirst. Als ich die letzte Podcast-Folge gehört habe, dachte ich mir nur, ach du Scheiße, irgendwie, es gibt kaum einen schlechteren Zeitpunkt. Hoffe aber, dass du einfach noch genug Zeit hast, um wieder so fit zu werden, dass den Spielen nichts im Wege steht, aber auch, dass du in eine Form kommst, mit der du selbst zufrieden bist.
Servus Leon, werd du mal ganz, ganz schnell wieder fit, damit wir unser Team wieder größer ist. Nee, wir vermissen dich wirklich ganz arg und drücken natürlich alle die Daumen, dass deine Reha so gut wie möglich läuft und du da auch brav deine Übungen machst, damit ja wir dich diese Saison auf jeden Fall noch sehen und du deinen Traum von den Paralympics noch verwirklichen kannst. Da drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen und schicke dir ganz viel Energie und Kraft und Motivation, da dran zu bleiben, weil es lohnt sich am Ende auf jeden Fall.
Das waren natürlich die anderen vier aus unserem Podcast: Christian Schmid, Lynn Katzmeier, Simon Kunst und am Ende dann Annalena Forster, deine Teamkollegin. Und da muss ich jetzt natürlich auch immer kurz einhaken. Sie hat so ein bisschen gelacht, als sie gesagt hat, dass du deine Übungen machst. Weiß sie da mehr als wir? Magst du sie überhaupt nicht, die Übungen? Und sie weiß, dass sie damit dich zwingt, sie zu machen.
Nee, ich glaube nicht. Also das wäre mir auf jeden Fall neu. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Vielleicht wollte sie mich auch einfach ein bisschen anstacheln, damit ich ja noch mehr Gas gebe. Aber das ist halt zurzeit leider noch nicht möglich. Also der Fokus liegt ja gerade noch woanders. Aber sobald es wieder möglich ist, werde ich mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, was die Leni gesagt hat. Und ich glaube, wenn jemand einem in den Arsch tritt, das kann immer helfen. Also ich glaube, das hat noch nie jemandem geschadet. Und deshalb, ja, seh ich als was Positives jetzt.
Vor allen Dingen, wenn ein mehrfacher Paralympics-Champion ja sagt, bleibt dran, es lohnt sich. Sie weiß ja, wovon sie redet, muss man mal ganz klar sagen, ne?
Ich glaube, das ist auch als Sportler hat man zu Verletzungen auch noch mal einen anderen Bezug, weil ich glaube, für jeden Sportler ist eine Verletzung so, ja, die größte Angst oder das schlimmste Ereignis, was eigentlich eintreten kann. Und ich glaube, die Leni ist jemand, die weiß auch wirklich, worum es jetzt geht in der Zeit vor den Paralympics, weil sie es halt schon mehrmals hatte und weiß halt auch, dass es umso wichtiger ist, deswegen jetzt dran zu bleiben und dass halt, ja, vielleicht auch doch noch nicht so viel verloren ist oder noch die Hoffnung besteht, dass es alles noch einigermaßen klappt. Und ja, freut mich sehr, das zu hören. Und ich glaube aber, dass ja, das ist für mich eh klar und ich werde auf jeden Fall alles versuchen, um das irgendwie hinzubekommen, ja.
Neben Annalena haben wir ja auch die anderen drei gehört, also die vier insgesamt hören wir auch später nochmal mit ein paar Updates. Wenn du so Nachrichten hörst, gibt dir das dann Kraft oder denkst du dabei auch so ein bisschen, oh, bei denen geht es jetzt weiter und ich muss hier irgendwie eine Pause machen und eine Pause einlegen?
Nee, also ich verfolge natürlich, wie es bei den anderen weitergeht. Und ich weiß natürlich, dass jeder jetzt, der auch auf diesem Weg gerade zu den Paralympics ist, gerade auf Hochtouren ist, was Training angeht und was auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und mir denke, oh, jetzt können die alle trainieren. Das ist natürlich schmerzhaft, irgendwie auch das zu sehen, auch über Instagram, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch eigentlich alle Sportler aus dem Weltcup, die halt jetzt irgendwo in der Welt unterwegs sind und massenhaft Skitage sammeln. Aber wie gesagt, ich kann leider nichts dran ändern. Ich kann mich noch so schwarz ärgern hier zu Hause. Das bringt mir dann aber genauso wenig. Und ja, deshalb freue ich mich eher auf die Zeit jetzt nach der Verletzung, wo ich dann auch wieder ja, einfach das mache, was mir halt so einen Spaß macht und was ich zurzeit mit Sehnsucht nur auf Instagram beobachten kann bei anderen.
Ja, das stimmt. Genau diese mentale Stärke vielleicht auch, da reden wir gleich nochmal drüber. Erst machen wir einen kurzen Dank nochmal an unseren Partner. Dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Wir haben die anderen vier, die wir hier im Podcast neben Leon außerdem noch begleiten, eben schon mal kurz gehört. Jetzt wollen wir aber natürlich auch ein kurzes Update, was bei allen so los ist. Und bevor wir dann nochmal zu Leon kommen, fangen wir mal bei Lynn Katzmeier an. Ja, bei ihr ist es so ein bisschen das Gegenteil von Leon. Da gab es nämlich ordentlich Skifahren und ordentlich Erfolge. Gold im Biathlon und Langlauf bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Aber es geht immer weiter. Bergauf und runter in den Trainingslagern. Der Winter kommt.
Jetzt wird es dann Richtung Winter. Ja, so langsam intensiver. Wobei ich dadurch, dass ich erst im Januar Weltcups mitlaufe, noch mehr Zeit habe als die Athletinnen und Athleten, die im Dezember die Weltcups schon mitlaufen. Genau, und ja, wir haben jetzt mit den Trainern noch nicht ganz genau gesprochen. Aber vermutlich wird es bei mir dann so ja, im November nochmal einen kleinen Grundlagenblock geben und im Dezember dann mehr Intensität, mehr Intervalle.
Im Training schwitzen, im Wettkampf performen. Für Lynn klappt es so am besten.
Ich habe jetzt in der Skihalle echt auch gemerkt, dass ich einfach ja, ein Wettkampftyp bin. Also, dass ich im Wettkampf nochmal ja, ein Quäntchen mehr rausholen kann als im Training. Und dass mir da einfach auch meine Technik, die ich dank meines Langlaufvereins auch ja, schon von Kindheit an echt viel und gut geübt habe und dass ich die da sehr gut für mich einsetzen kann und ja, ein gutes Gefühl gerade auf Ski habe, genau.
Auf die ersten Wettkämpfe muss auch Parasnowboarder Christian Schmid noch warten. Ende November geht es dann da mit den Weltcups los. Bis dahin gilt es natürlich vor allen Dingen, möglichst viel zu trainieren und das eben auch im Schnee. Da hat Christian eigentlich einen kleinen Nachteil im internationalen Vergleich.
Ja, das stimmt, die ganzen Konkurrenten, die waren schon im Schnee, teils in Chile, Argentinien, und auch in Italien auf dem Stelvio-Pass, aber das Ganze kostet immer sehr viel Geld, dahin zu kommen. Und auch in Italien schon darauf angewiesen, auf einen Pistenpulli, was auch sehr viel Geld kostet. Aber ich konnte schon Schneekilometer sammeln, leider nur in der Schneehalle in Holland. Aber das hat sich soweit gut angefühlt, einfach wieder das Gefühl fürs Brett zu kriegen. Und da findet ja auch der erste Weltcup statt, aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt demnächst in die Berge gehen und dort weiter trainieren.
Dann stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, was macht Christian anders oder besser, um das fehlende Schneetraining auszugleichen? Denn konkurrenzfähig ist er ja. Das hat er nicht zuletzt bei der WM im Frühjahr bewiesen, als er Vierter wurde.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß manchmal auch nicht, wie ich das wettmache. Ich versuche viel Skateboard zu fahren und Longboard zu fahren, um das Gefühl weiterhin zu behalten und dann natürlich so viel Schneetrainings zu machen, wie es mir möglich ist. Aber wie gesagt, werde bei weitem nicht so viele Schneetage haben wie meine Konkurrenz. Und wie ich das manchmal wettmache, ist eine gute Frage, weiß ich manchmal selber nicht.
Na gut, da muss vielleicht einfach am Talent liegen. Bei Annalena Forster geht es nach kurzer Erkältung jetzt wieder richtig los. Allerdings will sie dieser Erkältungssache auch mal wirklich auf den Grund gehen.
Es kann natürlich sein, dass das jetzt einfach auch das Wetter ist und es sind viele krank und so weiter. Andererseits war ich jetzt die letzten Monate halt einfach öfter krank und da mache ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken, was so dahinter steckt und deswegen ja, unterziehe ich mich da nochmal einem medizinischen Check-up an der Uniklinik hier in Freiburg, um zu gucken, ob irgendwo ein Nährstoffmangel ist, ja, was da los ist, keine Ahnung. Vielleicht findet man irgendwas und wenn nicht, dann ist es wohl einfach halt auch der Stress und dann muss ich halt gucken, wie ich den so gut wie möglich minimiere bis zu den Spielen, weil ja, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das bremst mich unheimlich aus und muss sich ändern.
Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und drücken die Daumen, dass es irgendwie was ist, was sich gut beheben lässt. Ein bisschen Glück, wenn man so will, dass die Krankheit zumindest zwischen Trainingslagern lag, sodass sich Annalena zu Hause auskurieren konnte. Allerdings steht da natürlich die Welt auch nicht still.
Natürlich stehen dann auch wieder irgendwelche Termine an, die es dann zu koordinieren gilt auch oder wo ich dann vielleicht auch mal wieder unterwegs bin zwischendrin. Aber ja, da liegt dann natürlich der Fokus auf ja schon Training, aber halt anderes Training und auf dem, was halt sonst so rundrum ansteht, dem Business eines Sportlers, würde ich mal sagen.
Bei Simon Kunst und der Para-Eishockey-Nationalmannschaft gab es in den letzten Wochen schon wieder die ersten Testspiele der neuen Saison. Dabei gab es insgesamt 5 Niederlagen. 3 gegen die Slowakei, 2-4, 2-6 und 1-3. Und 2 gegen Japan, 1-2 und 2-3. Simon Kunst, der Torhüter des Teams, war danach trotzdem positiv gestimmt.
Insbesondere die Spiele gegen die Slowakei waren erstaunlich gut. Also wir sind mit einem sehr reduzierten Kader da unterwegs gewesen. Viele Stammkräfte haben gefehlt und können sich die Ergebnisse sehr, sehr sehen lassen. Von daher bin ich erstaunt, wie gut wir da schon gegenhalten können, obwohl noch das eine oder andere durchaus gemacht werden muss. Und ich hoffe, dass die Vorbereitungsphase auch noch ein bisschen in Intensität gewinnt und dass wir einfach noch mehr Lehrgänge und mehr Trainingseinheiten wegschwuppen dürfen.
Simon war bei den Länderspielen aber tatsächlich gar nicht dabei. Für einen ehrgeizigen Kerl wie ihn natürlich gar nicht so leicht.
Ich kann die ganzen Maßnahmen, die ich irgendwie in 20 Jahren Para-Eishockey verpasst habe, an einer Hand abzählen. Jetzt hat es mich zweimal schon in dieser Saison erwischt. Und das nicht mal aufgrund von Verletzungen, sondern aufgrund von privaten Verpflichtungen. Der Termin gegen die Slowakei wurde relativ kurzfristig mit aufgenommen. Und da ich da nichts mehr dran ändern konnte. Und bei den Testspielen gegen die Japaner konnte ich schon bereits vor fast anderthalb Jahren ankündigen, dass ich an diesem Wochenende leider nicht kann, wenn es da zu einer Maßnahme kommt, so dass Ingo Kuli-Launstein und ich bei einer Hochzeit von einem ehemaligen Mannschaftskollegen aus der Nationalmannschaft sind, mit dem wir ja in sehr engen Austausch stehen. Wir freuen uns, dass wir als Vertreter unserer Sportart da bei der Hochzeit beiwohnen dürfen. Aber da die so lange schon steht, war es für uns klar, da geht mal die Freundschaft vor unserem Sport. Und was ja das Verfolgen der Spiele angeht, ist es so, dass ich im engen Austausch mit ja vielen Spielern stehe, insbesondere meinem Torwartkollegen, der mich auf jeden Fall auf dem Laufenden hält, was wie lief, wer die Tore bei uns gemacht hat. Vor allen Dingen auch, wie die Defensivleistung war, da unterhalten wir heute uns natürlich sehr gerne drüber.
Mit Simon sprechen wir dann in unserer nächsten Folge und freuen uns schon drauf, dann noch ein bisschen mehr Insights aus dem Team zu kriegen, das sich ja schon im Frühling für die Paralympics qualifiziert hat, erstmals seit 20 Jahren. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Und jetzt aber mal zurück zu dir, Leon. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Sonderfolge zum Thema Psychologie im Sport. Da könnt ihr gerne alle im Anschluss nochmal reinhören. Umso mehr ist das Thema oder umso spannender ist es ja auch irgendwie bei Verletzungen. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es bringt nichts, sich zu ärgern und es bringt nichts, da immer wieder drüber nachzudenken oder dran zu verzweifeln. Ist das was du irgendwie gelernt hast oder bist du eh so ein Typ, der mental so mit den Sachen umgeht und die halt, ja, ich sag mal so rational eher sieht?
Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eher eine meiner Stärken, dass ich ja mich von sowas jetzt nicht so krass zurücksetzen lasse, auch mental, sondern dass ich sehe eigentlich alles, was passiert, als unvermeidbar, weil es dann ja schon passiert ist. Und in dem Moment ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, irgendwas nachzutrauern oder sich darüber zu ärgern, weil ja, es ist schon passiert und man muss dann mit dem arbeiten, was man dann halt irgendwie hat. Und das ist das Einzige, was man verändern kann, das, was dann danach passiert und was man dann in der Zukunft macht. Und ich glaube, das hatte ich schon, als ich den Rückenmarksinfarkt hatte, als ich 13 war. Da fragen mich auch immer alle, wie ich damit klarkommen konnte. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich habe natürlich in den ersten 1-2 Wochen war das echt hart, aber irgendwann saß ich dann auch im Krankenhaus rum und dachte mir so, okay, ich kann jetzt noch mich weiter drüber ärgern, aber das interessiert niemanden und das wird auch nichts ungeschehen machen. Und ich glaube, da habe ich dann gelernt, irgendwie mit sowas gut umgehen zu können. Und ja, so Rückschläge hatte ich dann halt, wie vorhin schon gesagt, immer mal wieder. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich ganz gut wegstecken kann. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drum, weil ich glaube, sonst weiß ich nicht, ob ich den Sport jetzt noch so betreiben würde, wenn es nicht eher eine Stärke von mir wäre.
Gibt es da irgendwas, was dir besonders hilft? Also kann jetzt irgendwie eine Handlung sein und können ja aber auch Personen sein. Also, oder machst du das eher mit dir selbst aus?
Also natürlich unterstützt mich mein Umfeld auch in solchen Situationen immer zu 100%. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Und das hilft sicherlich auch. Ich glaube aber, das meiste mache ich dann irgendwie mit mir selbst aus. Das ist vielleicht auch manchmal so ein, ja, vielleicht so ein deterministisches Denken, was mir da weiterhilft. Aber ja, wie gesagt, ich sehe es einfach dann als gegeben und schaue halt, was ich dann daraus mache und zerbreche mir dann nicht den Kopf drüber. Und ich glaube, das mache ich dann meistens halt eher mit mir selbst aus.
Du wohnst jetzt allerdings relativ weit weg, wenn man so will, vom Umfeld. Das ist bei anderen vielleicht anders, die irgendwie Familie und Co. noch in näherer Umgebung haben. Du wohnst ja mit deiner Freundin in Österreich. Hat sie da nochmal eine so besondere Rolle irgendwie eingenommen, weil sie jetzt so physisch die nächste Bezugsperson war? Oder sind deine Eltern vielleicht auch sogar vorbeigekommen?
Also ich war in den ersten 2 Wochen nach dem Unfall zu Hause. Ich bin direkt dann von der Schweiz mit meiner Freundin nach Hause gefahren. Also die hat mich dann oder uns dann nach Hause gebracht. Und da war ich dann 2 Wochen bei meiner Family und auch bei der Familie von meiner Freundin. Und meine Oma und meine Opa habe ich auch oft besucht. Und ich glaube auch, vor allem meine Oma und mein Opa, die sind bei sowas inzwischen auch ja, ziemlich tough drauf. Das wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen, aber dadurch, dass es jetzt nicht das erste Mal war, haben die inzwischen auch fast schon so eine Denkweise wie ich und die haben mich da auf jeden Fall auch sehr bestärkt und für die wäre das, glaube ich, vor allem für meine Oma wäre das, glaube ich, mit Abstand der größte Traum, dass ich zu den Paralympics komme, genauso wie für mich. Und natürlich war das auch dann echt hart, weil halt jetzt schon wieder irgendwas passiert ist. Aber auch die sind dann alle gut damit zurechtgekommen und ja, es schauen eigentlich alle bei uns zu Hause jetzt nach vorne.
Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle und mal das, wenn man das Klischee bedienen will, dass man dann von Oma so ein bisschen bekocht wird, mal für 1, 2 Wochen. Ah, das stelle ich mir doch hervorragend vor.
Ich glaube, das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass mein Schlüsselbein jetzt schon wieder so schnell verheilt ist.
Ja,
Also
auf jeden
haben wir
Fall.
bei Oma gegessen und ja, jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Ich glaube schon, dass es daran liegt.
Das müssen die Kartoffeln gewesen sein.
Bestimmt, bestimmt.
Du hast eben schon mal angesprochen, du hättest oder wirst bald nochmal mit irgendwie Arzt und Coach telefonieren und so. Wie ist so der Austausch mit dem Team? Also einmal mit Teamkolleginnen und Kollegen, aber eben auch der Kontakt zum Coach. Liegt das dann eher kurz mal brach in der Phase, wo man halt eh nichts machen kann, oder ist da eine Regelmäßigkeit?
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mit allen möglichen Leuten telefoniere, das nicht, weil das ist einfach bei so einer Verletzung nicht nötig, weil es braucht halt Zeit. Und vor allem jetzt am Anfang hat sich da eh nicht so viel verändert. Natürlich habe ich, was Physiotherapie und Maßnahmen angeht, das habe ich mit meinen Trainern abgesprochen. Und ich hatte natürlich auch viel mit meinem Mannschaftsarzt dann geredet, was ich wie machen soll und bis wann ich das machen soll. Und mit meinen Teamkollegen habe ich größtenteils natürlich auch telefoniert, wegen allen möglichen Dingen. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen hier in Innsbruck vielleicht mal demnächst auch wieder sehe, wenn sie mal nicht auf einem Lehrgang sind. Und ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass da jetzt irgendwie Funkstille ist seit 3 Wochen, nur weil ich nicht mehr auf den Lehrgängen mit dabei bin.
Ist es denn auch so, dass du dich selbst richtig fit hältst? Also du hast ja eben schon gesagt, die Reha ist natürlich ein Programm und dann Reha-Plan gibt es ja dann auch. Machst du zusätzlich noch Sachen, dass du einfach sagst, das oder das kann ich machen, will ich machen, brauche ich auch vielleicht als Ablenkung?
Also ich habe von meiner Physiotherapeutin hier in Innsbruck auch schon Übungen mitbekommen für hier zu Hause, die ich selbstständig machen kann. Das mache ich und die Physiotherapie hier in Innsbruck. Und ja, dann versuche ich halt trotzdem jeden Tag dann mal rauszukommen, eine Runde irgendwie hier rumzurollen und sowas halt, damit ich mich irgendwie dann doch fit halte. Ich mache hier im Alltag auch wieder das, was geht. Ich versuche immer noch den Arm irgendwie zu schonen. Das ist so ein, ja, so ein ganz komisches Zwischending, weil man irgendwie den Arm schon wieder nutzen will, damit er nicht irgendwie komplett verkümmert, aber man will ihn halt auch noch nicht belasten. Also ich sollte damit jetzt zum Beispiel keine Kurzhantel aufheben und oder nichts Schweres aufheben oder keine Übungen machen jetzt mit einer mit wirklich Gewicht. Aber ja, ich glaube, das merke ich selbst auch ganz gut, weil ich es von den Schmerzen her auch ja, oder einfach vom Gefühl her ganz gut jetzt einschätzen konnte die letzten Wochen. Und da geht langsam immer mehr und ich taste mich halt zur Zeit langsam ran.
Du hast eben gesagt, im Krankenhaus war das Handy kaputt. Dann konnte man am Anfang natürlich noch kaum Sport machen. Was hast du dann gemacht, außer viel nachgedacht? Da gibt es noch andere Hobbys, die sich jetzt entwickelt haben, die angefangen haben, dadurch, dass mit Sport einfach nicht so viel ging.
Ja, ich glaube, ein Hobby hat sich vielleicht intensiviert. Ich habe mir jetzt, als ich dann nach Hause gekommen bin, eine neue Kaffeemaschine gekauft, weil ich dachte mir, irgendwie muss ich mich beschäftigen. Und ja, damit war ich jetzt wieder oder bin ich immer noch auf jeden Fall beschäftigt. Übe da fleißig als Barista und sonst koche ich sehr viel zurzeit. Das mache ich eh sehr gern, aber das mache ich jetzt halt noch mehr. Das war am Anfang gar nicht so einfach, mit einem Arm irgendwie was zu schneiden oder so. Aber dadurch, dass ich jetzt den linken Arm wieder ein bisschen benutzen kann, ist es auch kein Problem. Und ja, ich kriege meine Zeit inzwischen auf jeden Fall ziemlich gut rum. Und Handy habe ich inzwischen auch wieder.
Immerhin.
Ja.
Leon Gensert, der hoffentlich dann noch zu den Paralympics mitfahren wird und dann, wer da sein sollte, kann auf jeden Fall dann einen Kaffee einfordern, denn bis dahin sind die Skills, glaube ich, auf 100%. Vielen Dank, Leon, für das Gespräch.
Kein Problem, hat mich sehr gefreut.
Wir wollen an der Stelle nochmal an unseren Partner-Podcast verweisen, den Team Deutschland-Podcast. Da sind ja auch immer wieder Gäste aus dem olympischen Bereich zu Gast. Dieses Mal war das Eisschnellläuferin Michelle Uhrig. Und Michelle steht vor ihrer dritten Olympiateilnahme, aber die Qualifikation dafür ist so schwierig wie noch nie. Warum das so ist und wie sehr sie die Winterspiele in Italien motivieren und warum sie sich die Schmerzen nochmal antut, Zitat, wie sie selber sagt, das erfahrt ihr im Team Deutschland-Podcast. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 4 Wochen wieder. Bis dahin hört gerne nochmal in die bisherigen Folgen rein, auch in unsere Spezialfolgen aus dem Sommer. Die sind alle relativ zeitlos und die Themen sehr interessant. Also gerne da nochmal reinhören und lasst uns eine Bewertung da. 5 Sterne. Entschuldigung, da habe ich mich kurz verschluckt. Und kommentiert gerne. Ich bin Philipp Wegmann und mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss und ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.